Schön, dass wir zusammenkommen unter Gottes Wort und ich freue mich, dass er in unserer Mitte ist, weil er es ja versprochen hat. Manchmal würde ich ihn gern sehen, aber man sieht ihn ja auch an seinem Wirken. Das heißt, wenn er unser Herz anspricht, dann weiß ich, er ist da. Und das wünsche ich uns jetzt. Wir haben ja einen Geburtstagsvers gehört gerade. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn. Würdest du so deinen Glauben beschreiben? Also, heute und gestern auch und vorgestern, wie lange sind wir schon unterwegs mit dem Herrn Jesus? Also, jeder für sich. Das ist so ein schöner Vers, nicht? So ein Ansporn. Aber setzen wir das denn um? Sind wir jeden Tag voller Lust auf unseren Herrn Jesus Christus? Ich glaube, also wenn ich zu mir schaue, merke ich, mir geht das verloren, weil es irgendwie jeden Tag gleich ist und dann werden andere Sachen größer. Und ich habe gedacht, wir schauen mal darüber, was den Glauben wertvoll macht. Warum glaube ich eigentlich? Warum ist das gut und wichtig, dass wir die Frommen sind? Das sieht man ja nicht nur daran, dass wir in die Bibelstunde gehen, sondern das zeigt sich vor allem darin, dass wir unser Leben mit Jesus teilen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir auf das hören, was er uns sagt. Also was ist irgendwie, sehe ich das, warum der Glaube mir wertvoll ist? Und ich habe uns einen Text mitgebracht aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, ab Vers 7. Werde ich das so in kleinen Abschnitten vorlesen. Wir lesen immer nur 2, 3 Verse und dann schauen wir mal, was da drin steht. Und hier haben sehr viele die Lutherbibel liegen. Ihr könnt sehr gerne in der Lutherbibel mitlesen. Ich werde nach der Basisbibel vorlesen. Aber ihr werdet merken, inhaltlich ist es derselbe Text. Genau, also Philipper 3, das ist also ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Ich lese ab Vers 7. Genau, und vorher hat der Paulus so ein bisschen geschrieben, was er alles schon erreicht hatte im Leben. Das könnten wir ja auch wahrscheinlich, je nachdem, wie lange man schon unterwegs ist im Leben, weiß man, ich war schon das und das und habe schon das und das gemacht. Zum Beispiel Kinder großgezogen, in die Welt gesetzt oder einen Beruf gehabt oder an einer schönen Stelle mitgeholfen in der Gesellschaft, ehrenamtlich oder auch hauptamtlich so irgendwie. Also es gibt ja Dinge, wo man sagt, also das habe ich schon gemacht. Er sagt also, Paulus sagt auch, also ich hatte die und die Vorzüge. Und dann ab Vers 7 schreibt er, aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Ja, wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Mein Gewinn ist Christus. Wenn wir da von ihm lernen können, dann wären wir, glaube ich, auf der Spur mit der Lust am Herrn, oder? Das klingt doch richtig überschwänglich. Und dieses Wort, nichts als Dreck, da steht wirklich Kot. Also da steht ein Wort, was wir in der Bibel gar nicht suchen würden. Also wirklich sehr abfällig, sagt er. Und das, was man vielleicht loslässt, da schauen wir später noch drauf. Aber die Frage ist doch, warum ist mir der Glaube wertvoll? Und was hat sich durch den Glauben verändert? Er sagt, was damals Vorteil war, ist jetzt als Nachteil. Es gibt ein Vorher, ein Nachher, was hat sich verändert? Und ich finde die Frage gut. Ich weiß, wer aus einer gläubigen Familie kommt und schon immer im Glauben war, irgendwann sein Ja gefunden hat, aber der kann manchmal die Änderung nicht so gut beschreiben. In meinem Leben weiß ich von einem Vorher, ich habe eine auf christlichen Werten basierte Erziehung genossen, deswegen habe ich nicht so viele Dinge gemacht, die in der Bibel als schlecht stehen, aber ich erinnere mich an Ängste. Ich hatte Angst vor Menschen, vor ihrer Ablehnung, wollte anerkannt sein. Ich hatte Angst vor der Zukunft, wie denn das werden wird. Als ich ein junger Mensch war, kam das mit der Umweltverschmutzung auf. Greenpeace war mit einmal die neue Partei und kriegte ganz viel Stimmen in den 70er Jahren, 80er Jahren. Und dann habe ich damals gelesen über so eine Sachen. Und dann stand da, in 25 Jahren steht kein Baum mehr in Deutschland. Also das war dann so um 2000, hat man damals gesagt. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, willst du in dieser Welt noch leben? Was ist das, wenn er es nicht weiter sagt? Als ich 18 wurde, das erste Mal habe ich gewählt und habe so eine Ökopartei gewählt. Aber ich dachte irgendwie, wir müssen was ändern, so geht es nicht weiter. Genau. Und ich hatte auch Angst vor dem Schicksal. Also ich habe gesehen, Leute, die nichts falsch gemacht haben, aber eine Krankheit kriegen oder einen schlimmen Unfall. Und dann dachte ich mir, Mann, das kannst du ja nicht verhindern, das könnte ja auch passieren. Und ich merke, das hat Gott weggenommen. Das ist, die Zukunftsangst war, also ich habe mich ja in der Zeit bekehrt mit 24, also in dieser Zeit, wo die Grünen aufkamen und die Umweltbewegung und alles. Und ich hatte dann keine Angst mehr vor der Zukunft, weil ich gesagt habe, egal was kommt, weiß ich ja jetzt, wer mit mir ist. Und das konnte ich glauben, das konnte, hat mein Denken verändert. Was hat sich durch den Glauben verändert? Ich denke, mein Denken. Weil ich eine andere Sicherheit hatte, einen Punkt, von dem ich ausgehen konnte. Und das waren die Zusagen Gottes über meinem Leben. Die gibt es ja über deinem und meinem Leben, was er da gesagt hat. Warum ist mir der Glaube wertvoll? Also, dass ich sehr selten nur noch Angst habe. Das ist mir schon ganz schön viel wert. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin kein ängstlicher Mensch und da würde ich mich auch nicht mehr so bezeichnen, aber es ist ja bei jedem was anderes. Aber uns fordert hier heraus, dass der Paulus schreibt, damals war es ein Vorteil, aber jetzt ist es ein Nachteil. Weil mein Gewinn Christus ist. Weil mein Gewinn ist, dass ich glauben kann, dass Christus in mein Leben eingezogen ist, dass er in mir wohnt, dass er mir den Weg bahnt, dass er mir vergibt, dass er mir das Ziel gibt. Und ich merke, ich möchte nicht zurück. Und zwar jetzt nicht so sehr wegen Vorteil 1 und Vorteil 2 und Vorteil 3, sondern mehr, weil ich immer mehr lerne in meinem Christsein, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Und das möchte ich nicht mehr missen. Dass ich tatsächlich mit jemandem unterwegs bin, der mir hilft, der immer wieder auftaucht in meinem Leben, der mich segnet. Ich glaube an den Segen. Und das ist einfach das Gute. Segnen, wenn man das Ursprungswort übersetzt, heißt Gutwort sagen. Ich glaube, dass Gott gute Worte über deinem und meinem Leben ausspricht, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir an seiner Hand bleiben. Und das möchte ich nicht missen, diese Beziehung zu Jesus, Verbindung mit ihm. Also Vers 7 und 8 erzählt der Paulus, der ja ein klares Vorher-Nachher kennt, wir haben es in der Bibel, seine Bekehrung bei Damaskus, dass er vorher ein Christenverfolger war, dass er ein hochstudierter Mann war, anerkannter Nachwuchstheologe. Und er sagt dieses Vorher-Nachher, ich habe nichts verloren, weil mir das Neue so viel wert ist, sagt er. Wir schauen mal, wie er weiterschreibt ab Vers 9. Also er hat ja gesagt, mein Gewinn ist Christus und dann sagt er, zu ihm will ich gehören, denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Drei Verse, da steckt richtig viel drin, typisch Paulus, wie gesagt, er war ja ein Theologe, ne? Da muss man aufpassen. Manchmal reden sie kompliziert. Ne? Schreibt doch jemand in der Bibel, unser lieber Bruder Paulus, macht manchmal viele Worte und ist nicht leicht zu verstehen. Ne? Ja, das haben die auch schon gemerkt, ja. Also, drei Verse und das erste, er redet von Gerechtigkeit. Ich glaube, dass wir die Sehnsucht nach Gerechtigkeit nicht mehr so sehr stark haben in unserer Gesellschaft. Das war früher anders. Luther, Martin Luther war noch nicht bekehrt, wusste aber von Christsein und der Rang um einen gnädigen Gott, dass er vor Gott bestehen kann, dass er von Gott gerecht gesprochen wird. Und das hat ihn bis ins Kloster getrieben. Und er wird sagen, ja, Paulus hat recht, das ist so viel wert. Ich bin nicht gerecht, weil ich das Gesetz befolge, habe ich vorher auch versucht, so gut ich konnte. Aber jetzt bin ich es wirklich, weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Das sagt er. Und wieder spricht er sowas aus, eine der Grundwahrheiten des Christseins, aber auch etwas, warum es ihm so wertvoll ist. Wo er sagt, da habe ich das gefunden und das lasse ich nicht mehr los. Und dann sagt er, ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Habe ich mir so aufgeschrieben, wie erfährt man die Kraft seiner Auferstehung? Er sagt, ich möchte sie erfahren. Das ist ja so ein Ausspruch von ihm. Das ist aber auch eine Sehnsucht. Da beschreibt er seinen Weg, wie er unterwegs ist. Und die Kraft seiner Auferstehung, muss man sich mal genau überlegen, was sagt er da? Jesus ist auferstanden. Und ich stelle mir vor, dass es ganz viel Kraft braucht, um einen Toten zum Leben zu erwecken. Das ist also eine sehr große Kraft, eine, die ganz tolle Dinge tut, die Wunder tun kann. Und er sagt, diese Kraft seiner Auferstehung, diese Kraft möchte ich auch erfahren. Und zwar eigentlich ganz buchstäblich, weil auch ich hoffe, zur Auferstehung zu gelangen. Er spricht ja hier, in Vers 11 spricht das direkt aus, dass alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Bei uns ist Hoffnung so ein Wort wie, na, hoffentlich wird es nicht so heiß die Woche. Ja, man weiß es nicht. Richtig gut sieht es nicht aus. Und das ist nicht die Hoffnung, die die Bibel meint. In diesem Fall ist die Hoffnung etwas Begründetes. Etwas, was zwar noch nicht da ist, wo wir keinen Beweis haben, den wir anfassen können, wo wir aber sicher sein können im Herzen. Manchmal steht lebendige Hoffnung, sagen wir da. Etwas, was viel mehr ist als nur so was Vages, wo man denkt, ja, mit etwas Glück könnte es so kommen, sondern ich bin mir sicher, dass Gott das schenken wird. So eine Hoffnung hat er und er beschreibt sein Ziel. Und da sagt er sogar, ich an seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das ist jetzt nicht meine Sehnsucht. Da merkt man, was für große Worte er nimmt. Wenn wir fragen, wie viel wert ist ihm der Glaube, dann sieht man, dass er sagt, alles, alles würde er sagen. Und ja, er ist mir da ein Vorbild. Aber noch bin ich so ein bisschen auf der Spur und sage, Paulus, wie kommst du zu diesen Worten? Ich habe keine große Sehnsucht nach den Leiden Christi. Also ich bin ihm sehr dankbar dafür. Mir tut Ostern jedes Jahr wieder gut, weil ich mich nicht dran gewöhnen will, was er für mich getan hat, was er da ausgehalten hat. Und dass ich weiß, er hat es nicht ausgehalten, weil es anders nicht ging, sondern um unsertwillen. Für mich, er hat es ausgehalten, obwohl er hätte weglaufen können. Das steht ja in der Bibel so, er könnte 12 Legionen Engel rufen und dann hätten die ihn überall rausgehauen. Noch 2 Minuten vorm Schlagen ans Kreuz, auch noch 2 Minuten danach. Also die hätten ihn immer rausgekriegt. Also freiwillig hat er das erlitten für uns. Und diese Leiden möchte ich nicht vergessen, die möchte ich nicht wegschieben. Die sind etwas total Wertvolles, weil ich daran seine Liebe sehe. Nicht? Er sagt, das war für mich auch richtig schwer. Er wusste es ja vorher und er hat ja diese Angst gehabt im Garten Gethsemane. Er wusste, dass es schwer wird, aber er tut es doch. Und warum? Weil er dich und mich vor Gottes Angesicht haben wollte. Er wollte diesen Weg wieder bahnen. Er wollte für uns bezahlen. Er wollte es frei machen. Also sein Leiden ist mir wertvoll. Teilhaben in dem Sinn, dass ich sage, du bist wenigstens nicht vergeblich gestorben, sondern ich nehme dieses Angebot der Rettung an, was du mit deinem Leiden bezahlt hast. In dem Sinn schon. Dass wir auch leiden müssten, ist ja theologisch einfach nicht wahr, denn es ist schon alles bezahlt. Wir können nicht mit ein bisschen Leiden noch mehr bezahlen, weil schon alles bezahlt ist. Das ist nicht gemeint. Allerdings gibt es schon Christen, die um des Glaubens willen leiden müssen. Für die versuche ich zu beten. Es gibt ja heutzutage gute Möglichkeiten, sich da informieren zu lassen. Und ich bete hauptsächlich darum, dass sie im Glauben festbleiben, dass der Frieden Gottes in ihren Herzen bleibt, dass sie Mut zum Glauben und zum Leben haben in diesen Ländern, wo Christen auch verfolgt werden. Also Paulus sagt hier, die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren, ich möchte auch dahin kommen, dieses Wunder, was an Jesus geschehen ist, und das war Gottes Kraft, dass diese Wunder tun kann. Ich möchte, dass das auch an mir wahr wird. Und deswegen lebe ich praktisch hin auf meine Auferstehung. Das ist meine Hoffnung. Aber wie ihr seht, setze ich dafür alles ein, weil ich mir ganz sicher bin, dass ich an dieses Ziel kommen werde. So schreibt Paulus. Und weil wir ja gesagt haben, wir gucken so ein bisschen, was macht den Glauben wertvoll? Und wir sehen hier einen ganz begeisterten Menschen mit ganz erstaunlichen Worten. Können wir ja dann immer auch so den Schritt zu uns gehen und fragen, treibt mich diese Hoffnung auch an? Wie geht's mir eigentlich? Also das Enthusiastische habe ich schon gesagt, ich bin nicht jeden Tag enthusiastisch, das geht mir im Alltag verloren. Ich merke, seit ich mehr stille Zeit mache, werde ich froher. Also stille Zeit, die Zeit mit Gott, die hilft schon. Also da gibt es schon eine Quelle, ja? Genau. Und ich glaube aber, wir können von Paulus lernen, weil es gab so ein Lied, da hieß es, Großes wird groß, Kleines wird klein. Ich weiß gar nicht, das ist so eine Zeile, die mir gerade in den Kopf kommt. Und ich glaube, sowas macht Gott gerne, dass er dir zeigt, was wirklich wichtig ist, dass das Große groß wird. Und da hilft uns gerade Paulus. Was ist denn wirklich wichtig? Das ist doch, dass wir auch in die Auferstehung kommen. Auferstehung ist, glaube ich, nicht unser Lieblingswort, aber das heißt doch, durch die Auferstehung kommen wir in die Gegenwart Gottes und werden sehen, was wir geglaubt haben. Wir werden die Ewigkeit bei ihm verbringen. Wir werden da sein, wo kein Leiden, kein Schmerz und kein Geschrei mehr ist. Und das lohnt sich wirklich. Da möchte ich hin. Und das ist doch groß, oder? Das ist wichtig. Also, wir haben vorher gehört von den älteren Geschwistern. Dann habe ich so gedacht, naja, wir nehmen mal zwei raus. Aber der Rest von uns wäre in den Augen meiner Kinder alles ältere Geschwister. Nicht nur die, für die wir beten. Wir sind doch alle schon älter, oder? Und was wollen wir denn noch reißen? Also ich finde, je älter man wird, umso mehr muss man wissen, wo man eigentlich hin will. Und das ist für mich jetzt nicht irgendwie Pensionierung oder so. Ich bin auch ganz gerne Pastor. Das wäre mir zu wenig, sondern ich möchte an diesem Ziel ankommen. Ich möchte auch mal im Paradies sein. Ich möchte mal sehen, wie das ist, wenn man Gott sehen kann. Ich möchte die ganzen glücklichen Menschen sehen, weil ja da kein Schmerz und kein Leid mehr ist. Also ich möchte da unbedingt hin. Genau, und hier hilft uns Paulus auf seine Weise. Er hängt es an die Auferstehung. Er sagt, das ist wirklich wichtig. Wir lesen noch mal weiter. Wir sind ja bis Vers 11 gekommen. Ich lese jetzt Philipper 3 ab Vers 12. Er sagt, ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich tue eins, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Ja, ich denke, er beschreibt so unterwegs sein in Christus. Also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gestutzt und habe gedacht, Paulus, wie kannst du sagen, du hast es nicht erreicht? Du bist doch schon Christ. Du müsstest doch jetzt in Heilsgewissheit strotzen als so ein Vorzeigechrist und sagen, also ich bin in Christi Hand, niemand kann mich aus seiner Hand reißen, mir geht es richtig gut so. Und dann sagt er, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich renne und ich versuche es zu ergreifen. Das war mir zu ungenau. Aber ich glaube, sein Punkt ist nicht, dass er irgendwelche Zweifel hat oder dass er es erkämpfen muss, selber was bezahlen muss, dass er da hinkommt. Das wäre ja ganz schlimme Werkgerechtigkeit, gegen die er wettert in seinen Briefen. Sondern er will damit sagen, wir sind alle unterwegs. Wir sind unterwegs im Glauben. Wir sind auf dem Abschnitt, wo man es noch nicht sehen kann, wo man glaubt, und wir gehen auf das Ziel hin, wo wir es sehen können, zum Schauen. Und er sagt, ich bin halt noch unterwegs und erst, er hat ja vorher die Vokabel Auferstehen genommen, wenn ich sterbe und auferstehe, dann bin ich am Ziel und jetzt noch nicht. Jetzt bin ich unterwegs. Ich bin sicher, er hatte keine Glaubenszweifel, sondern er war sich sicher, dass er in Jesu Hand festgeborgen ist. Er glaubte ja dran, das hat er vorher noch geschrieben. Ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge oder weil ich gute Dinge mache oder weil ich als Missionar jetzt noch bis Spanien will. Er sagt nicht, ich muss noch bis nach Spanien, sonst reiche ich das Ziel nicht, sondern Ich bin einfach unterwegs, ich bin der Zeuge Jesu. Ich diene da, wo er mich hingestellt hat. In meinem Fall, Paulus, ist das halt Missionar der Heiden. In eurem Fall ist es wahrscheinlich nicht Missionar der Heiden, obwohl ich glaube, viele Heiden wohnen um uns herum. Gott weiß, was eure Aufgabe ist, wie groß eure Kraft ist, was ihr euch an Gaben gegeben habt, die ihr einsetzen könnt. Und da sind wir genauso wie Paulus auf diesem Weg. Wir laufen auf das Ziel zu, um an ihm festzuhalten. Er schreibt ja, um es zu ergreifen. Und dann sagt er was, das kommt mir wie so ein psychologischer Ratgeber vor. Er sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und ich glaube, da steckt Weisheit drin. Und dann habe ich so überlegt, was habe ich denn schon losgelassen? Was hast du schon losgelassen? Was musstest du schon loslassen? Zum Beispiel für den Glauben. Als ich zum Glauben kam, habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr machen, was ich will. Ich muss jetzt gucken, ob das, was ich will, nicht Gottes Wort widerspricht. Mit dem Gott hören, da war ich noch nicht so gut, aber ich wusste ja, dass in der Bibel einiges steht und was egoistisch ist oder so. Ich denke, ich war egoistisch, bevor ich zum Glauben kam. Da habe ich mich um mich selber gedreht. Und dann wusste ich mit einmal, so, Gott will das aber nicht. Wenn ich das und das mache, mich selbst verwirkliche in diesem oder jenem, das ist Gott zu wenig. Das könnte mal Mittel zum Zweck sein, weil ich da diese Leute treffe oder irgendwas, aber einfach so ist es zu wenig. Ich kenne einen Mann, der war richtig gut im Kanusport, ist auch auf Wettkämpfe gefahren und auf den niederen Ebenen mit den Amateuren sind die Wettkämpfe fast immer sonntags. Da kam der zum Glauben und das war in der Zeit, wo es noch mehr Diakonissen gab, dann hat der junge Mann die Diakonisse gefragt, darf ich weiter meinen Sport machen als Christ oder nicht? Und dann hat er erzählt, die Diakonisse hat zu ihm gesagt, ich werde dir das nicht verbieten, sonst bin ich immer der, der gesagt hat, du darfst nicht. Die hat zu ihm gesagt, frage Gott, ob das gut ist mit den Wettkämpfen. Und dann erzählt er, kurze Zeit später habe ich damit aufgehört, es war nicht mehr dran. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die man loslässt, weil andere Sachen wertvoll werden. Und gut ist, wenn einer dich nicht an die Kandare nimmt und sagt, du machst das und das und das als Christ, sondern wenn wir geführt werden in die eigene Verantwortung vor unserem Herrn Jesus Christus, dass wir lernen, auf ihn zu hören und uns von ihm leiten zu lassen. Also was habe ich schon losgelassen? Was wurde anders? Als ich frisch zum Glauben kam, bin ich auf eine EC-Freizeit gefahren in so ein war im damaligen Jugoslawien, heutigen Kroatien, waren wir da auf einer kleinen Insel und dann sehe ich am Horizont eine noch kleinere Insel und ich mag so die Herausforderung, ich kann auch ziemlich gut schwimmen, habe auch einen Rettungsschwimmer, ich schwimme da jetzt rüber. Und ein Mädel, das mit auf der Freizeit war, was ich mochte, die hätte mich fast gelyncht. Die hat gesagt, das kannst du nicht machen, wenn da eine Strömung ist und wir haben alle, uns versaust du die Freizeit. Dann habe ich gemerkt, so, du kannst nicht mehr machen, was du willst. Du musst Rücksicht nehmen. Also ich bin nicht geschwommen. Ich weiß auch nicht, ob ich angekommen wäre. Wahrscheinlich hat sie mich gerettet, wie auch immer. Genau. Ich glaube, an vielen Stellen merkt man, wie Gott Prioritäten ändert und uns schult, dass wir seinen Willen tun. Und etwas, was mich wirklich begeistert, und jetzt komme ich wieder mal aufs Alter zu sprechen, ich kenne immer wieder ältere Menschen, die ich unheimlich gern besuche, dann weiß ich, wir haben vielleicht Schmerzen, kommen kaum noch aus dem Haus, sind einsam. Und dann besuche ich sie. Und sie tun mir ein bisschen leid und ich bin froh, dass ich meistens keine Schmerzen habe, mich noch richtig gut bewegen kann, nicht einsam bin. Und dann besuchst du diese Menschen und wenn du eine Weile da bist, dann gehst du getröstet nach Hause. Also ich... Nicht mehr. Wie macht ihr das? Das geht mir doch viel besser, aber sie tut mir gut, die Person. Ich denke gerade an eine Frau, aber es gibt auch Männer, die diese Ausstrahlung haben, habe ich auch schon kennengelernt. Und ich habe irgendwann als junger Pastor, als ich das erste Mal mit so einer Frau in Kontakt war, die ich besucht habe und die mir gut tat, und dann dachte ich mir, ich will niemals mit ihr tauschen, außer mit ihrer Ausstrahlung. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch lernen. Ich möchte, bis ich so weit bin und nichts mehr kann, dahin gekommen sein. Und mein Stichwort ist Dankbarkeit. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man bereit ist, Dinge loszulassen. Ich könnte ja mal fragen, was ihr gerne gemacht habt und nicht mehr könnt. Ich glaube, das trifft inzwischen alle hier im Raum. Also, und wenn du dann immer sagst, so, schön ist die Jugend, sie kehrt nie zurück, ne? So ein alter Schlager, dann bist du am Jammern, dann wirst du diese Ausstrahlung nicht haben. Dann wird die Dankbarkeit nicht in deinem Herz sich ausbreiten. Ich habe gern Sport gemacht, bevor ich zum Glauben kam. Dann hat mir der Paulus geschrieben in einem seiner Briefe, Sport ist zu wenig Nütze. Da habe ich ganz aufgehört. So. Und dann ist unser Jugendkreis aber hatte eine Wiese und ist mal Volleyball spielen gegangen. Ich hätte fast geschrien vor Freude. Ich hatte so einen Spaß am Volleyball spielen. Und dann hatte ich den Eindruck, ich darf das auch. Dann bin ich in die theologische Ausbildungsstätte gegangen und da gab es einmal in der Woche Sport, Fußball. Hatte ich Spaß wie Bagger. Und ich war ja schon einer der Älteren. Da war ich dann schon 30, im dritten Jahr war das. Und dann wollte ich halt den jungen Kerlen nachlaufen. Einer war 7 Jahre jünger als ich und der war auch ganz schön schnell. Da bin ich da gerannt. Und dann waren wir in der Halle, Fußball. Ich komme an die Hallenwand, knicke um. Es macht zack, zack in meinem Fuß. Und die sagen, ja, lass erst mal kühlen und so. Ich sage, ich weiß es, ich habe es gehört, da ist was kaputt. Dann hatte ich einen doppelten Bänderriss. Und es war meine erste ernsthafte Verletzung in meinem Leben. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich danke dir, dass du mich nicht hast einfach rennen lassen. Ich habe gemerkt, der Sport war mir wieder zu wichtig. Und das war ganz komisch. Und dann ist das super gut geheilt. Also ich konnte weiter. Also ich stehe ja noch auf meinen 2 Beinen, die funktionieren noch. Und dann waren wir in Brasilien als Missionare. Und dann war für die Frauen der Sport in Brasilien Fußball, ne? Bei den Männern war es nur Fußball und bei den Frauen war es Volleyball. Und ich war längere Zeit in der Therapie der Frauen und dann konnte ich wieder Volleyball spielen und es stand auf dem Stundenplan. Und dann haben wir so ein kleines Turnier gemacht und dann habe ich mich da in den Sand geschmissen und die Bälle hochgeangelt und ich war so glücklich. Und dann hatte ich das Gefühl, Gott sagt zu mir, da war ich Mitte 40, es war dein letztes Volleyballspiel. Und ich wusste, was er meint. Ich glaube, er hat mir gesagt, du, ich habe dir gerne diese Freude, wir haben das Turnier gewonnen. So. Und Gott sagte mir, ich habe dir gern diese Freude gemacht und damit wird jetzt Schluss sein. Wenn er es nicht verratet, ich habe noch 2-3 Mal Volleyball gespielt, aber es war nicht mehr wie da. Und er hatte es mir ja gesagt. Also loslassen. Vielleicht gibt es ganz andere Sachen. Im Alter muss man, wenn ich von dieser 90-jährigen Dame spreche, die ich besuche, dann, was muss man alles loslassen? Man kann nicht mehr selber einkaufen, sondern man sagt, was sie mitbringen wollen. Und man hat doch gerne ausgesucht im Regal. Was muss man loslassen? Man ist vielleicht gern in die Stund gegangen, aber man kommt nicht mehr hin. Ist dann das Leben wertlos? Oder halte ich an meinem Erlöser fest und sein Frieden darf mich weiter erfüllen? Der ist ja gegen alle Vernunft, wider alle Vernunft, oder? Den kann er mir auch schenken, wenn es mir nicht gut geht. Und dann kann es sein, dass ich als alter Mensch noch ein Segen werde zu Jüngeren, die sagen, von dieser Person, die nichts mehr kann, kann ich aber noch irgendwas lernen, die hat was. Also loslassen, wenn wir das nicht können, dann werden wir nicht froh sein. Ich kannte mal einen alten Mann, der war Nebenerwerbslandwirt, hat auch noch gearbeitet, weil die Landwirtschaft nicht reichte. Er war sein Leben lang fleißig. Und der war unglücklich im Alter, als es nicht mehr ging, als er nichts mehr konnte. Er sagte, ich bin so nutzlos, sagt er. Und die Schwiegertochter sagte, er war nur noch im Zimmer. Ich konnte ihn nur besuchen. Und dann sagte er, ich bin so nutzlos. Und als er starb, fing sie an zu heulen und sagte, aber er war doch noch da und jetzt ist er weg. Der Wert war, dass der Mensch da war. Du hast einen Wert, weil du bist. Und das sagt dir Gott, nicht weil du was kannst. Loslassen, sagt der Paulus. Was habe ich schon losgelassen? Was werde ich noch loslassen müssen? Und wird mir das gelingen? Jemand hat mal gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Also bleiben wir dran. Genau. Aber das ist ja nicht alles, das würde ja depressiv klingen, sondern er sagt, ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und ich glaube, da kommt seine Kraft her. Wonach strecken wir uns aus? Was ist das, worauf wir uns schon freuen? Und das mit der Hoffnung wird spätestens hier klar, dass das nichts Unbestimmtes ist. Ich habe euch mal davon erzählt, dass ich Gott mal sehen möchte, dass ich die Atmosphäre spüren möchte, wenn es keine traurigen Menschen mehr gibt und ich stehe einfach dazwischen. Wenn ich Gott sehen darf, und das bringt mich nicht um, weil er uns vollkommen macht, sonst könnten wir vor ihm nicht bestehen bleiben. Diesen Moment. Ich bin ja so näher am Wasser gebaut, verratet ihr nicht, nicht? Aber so manchmal bin ich gerührt. Und ich glaube, wenn da steht, Gott wird alle Tränen abwischen, bei mir wird er ein großes Taschentuch brauchen. Und das wird Gott sein, Gott selber. Also da möchte ich hin. Da freue ich mich schon drauf. Ich lebe hier wirklich gerne. Ich komme nächstes Mal wieder mit dem Fahrrad, auch wenn ich wieder so schwitze wie heute, weil ich gerne lebe, weil ich mich gern bewege. Aber ich freue mich auf das, was noch kommt. Habe ich es jetzt nicht so brüllend eilig mit, aber es ist so gut für mich, dass ich weiß, das ist mein Ziel. Da komme ich hin. Gott hat es versprochen und ich muss nur am Glauben festhalten. Wie sagt Paulus? Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. In Vers 9 hatten wir es gehört. Meine Aufgabe ist weiter glauben, dran festhalten. Und das ist nicht nur eine Sache im Kopf. Paulus beschreibt ja sehr deutlich mit diesen aktiven Sachen. Ich strebe danach, ich jage ihm nach. Sich einsetzen, den Glauben leben. Das, was ich höre in der Bibel, anwenden in meinem Leben. Und das kann ja sein, dass ich jemanden anrufe, deren Namen ich heute gehört habe. Da kann einem so viel Dankbarkeit begegnen, wenn man mal anruft, unerwartet. Dass du an mich denkst, ist das schön. Und vielleicht ist es so ein Gespräch mit einer Person, wo ich froh rausgehe. Weil Gott hat uns für Begegnungen geschaffen. Begegnungen sind ein Segen. Eine gute Begegnung tut beiden gut. Das habe ich schon oft erlebt. Und das ist typisch Gott, weil er uns dafür geschaffen hat. Er möchte uns dazu schulen, beibringen, uns fördern, dass wir immer besser in Beziehung sind. Gehört ja auch das Vergeben zu, ne? Loslassen muss man nicht nur gute Sachen, man muss auch seinen Groll loslassen, wenn man gut am Ziel ankommen will, wenn man verletzt wurde. Wie kriegt man das los? Das ist die Sache mit Vergebung und so. Und dann muss ja was in meinem Kopf passieren. Ich muss es nämlich auch loslassen, selbst wenn ich im Recht war. Sonst bin ich weiter gebunden. Also ich finde, Paulus ist hier unheimlich praktisch. Er verbreitet die Freude auf das, wo er hinlebt. Und ich verstehe ihn, weil ich nehme andere Worte. Das mit der Auferstehung ist mir so ein bisschen suspekt. Keine Ahnung, wie man sich da fühlt. Aber das Ziel, dem lebendigen Gott sehen dürfen, dazugehören dürfen, Teil seiner vielen Kinder sein, in diesem Reich, wo es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei gibt, keine Angst, keine Krankheit. Jawohl, er hat recht. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Wieder ein Bild, da ist er im Sport. An dem Bild stimmt, passt nicht, weil nur der Erste den Preis kriegt. Das ist im Glauben nicht so. Wenn du dem Ziel nachjagst, kriegst du auch als 93. der Preis, auch als 4.897., auch als 5.367.000, sucht euch eine Zahl aus. Immer. Wenn du dem Ziel nachläufst, wenn du daran festhältst, wenn du im Glauben bleibst und den Glauben anwendest, immer wirst du diesen Siegeskranz kriegen, von dem er spricht. Ein Bild dafür, dass die Belohnung ist, wir dürfen bei Gott sein. Die letzten zwei Verse. Wir alle, die wir vollkommen sein möchten, sollen uns das stets vor Augen halten. Falls ihr anderer Ansicht seid, wird Gott euch auch darüber noch Klarheit verschaffen. freue mich über seine Toleranz, wie er anderen Christen sagt, so ähnlich wie meinem Kanufahrer gesagt wurde, frage Gott selber, Gott wird es euch zeigen. Dieses Vertrauen hat Paulus hier auch. Und dann der Vers 16. Jedenfalls sollen wir festhalten, was wir bereits erreicht haben. Und ich denke mehr, die meisten von uns sind schon lange im Glauben unterwegs. Und ich glaube, das Festhalten ist nicht eine Form. Unser Gottesdienst hier hat sich sehr geändert seit der Zeiten vom Jugendbund, oder? Ja, nicht? Wenn wir an der Form festhalten wollten, hätten wir schon verloren, weil diese gibt es nicht mehr. Mir gefällt übrigens sehr der Kommentar gerade. Jemand sagte zum Glück, jemand, der ungefähr meine Haarfarbe hat. Ja, was für ein schöner Kommentar. Ja, genau. Sollen wir festhalten, was wir bereits erreicht haben. Gott ist in dein Herz gezogen. Er hat dein Herz berührt. Du hast angefangen im Glauben. Das solltest du festhalten. Damit solltest du weitergehen ins neue Lebensjahr und noch viel weiter. Und das lohnt sich. Und Paulus hat uns auf seine Weise versucht zu zeigen, dass sich das lohnt. Und ich hoffe, es ist euch ein Ansporn. Ich habe ein paar Fragen gestellt. Ich habe uns jetzt hier nicht so den Raum gelassen, darüber nachzudenken. Warum ist mir der Glaube wertvoll? Was habe ich schon losgelassen? Wo es gut wäre, dass ich es loslasse? Wonach strecke ich mich aus? Nicht? So habe ich eine Freude. Freude am Herrn ist meine Stärke. Und was sollte ich festhalten? Wenn du willst, nimm die Fragen mit. Schau nochmal in den Text, Philipper 3, 7 bis 16 und lass dir von Gott zeigen, was seine Antwort für dich auf diese Fragen ist. Ich bete noch.